Hallo zusammen, Boris hier. Kurze Frage. Benutzt ihr in eurer Supply Chain eigentlich schon No-Code-Technologie? Und jetzt sag nicht ja, Fax und E-Mail sind bei uns Standard. Mit No-Code meine ich Plattformen, wo ihr selber Software konfigurieren und maßschneidern könnt, ohne programmieren zu müssen. Schön mit grafischer Benutzeroberfläche, Drag-and-Drop und so. Ich finde sowas ja mega spannend, denn Programmierer sind heute ja rar gesät und traditionelle Digitalisierungsprojekte sind immer teuer, die dauern lange und Software von der Stange passt oft nicht zu den Prozessen, die ja in jeder Supply Chain irgendwie anders sind. Das Problem ist nur, dass ich No-Code im Supply Chain-Bereich noch nicht überzeugend im Einsatz gesehen habe. Aber die Firma Lockward aus Hamburg hat da scheinbar richtig gute Fortschritte gemacht und die will ich mir mal genauer anschauen. Und zwar am 25. April. Da macht Lockward nämlich ein Webinar, in dem sie mir diese No-Code-Plattform mal live zeigen. Und da bin ich mal gespannt, ob ich als stolzer Nicht-Programmierer in der Lage wäre, einen Prozess wie zum Beispiel eine Transportbuchung selber zu automatisieren. Und ihr könnt dabei sein, wenn ich mir das Ganze mal genau anschaue und natürlich auch kritisch hinterfrage. Am 25. April um 11 Uhr geht's los. Anmelden könnt ihr euch unter bit.ly/lockward, also bit.ly/lockward, LOGWARD. bit.ly/lockward. Würde mich freuen, wenn viele von euch dabei sind. Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es bei uns mal wieder um ein etwas exotischeres Logistikthema. Und zwar spreche ich mit Dr. Uwe Nixdorf vom Alfred-Wegener-Institut für Meeres- und Polarforschung in Bremerhaven über die Logistik von Forschungsprojekten und Expeditionen am Nord- und Südpol. Uwe ist promovierter Geophysiker, stellvertretender Direktor des AWI und er leitet dort vor allem auch die Logistikfunktion. Ein sehr, sehr spannendes Aufgabenfeld, wie ihr gleich erfahren werdet. Bevor wir loslegen, hier noch ein kleiner Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, die Aurelis Real Estate. Aurelis baut, saniert und vermietet bundesweit moderne Unternehmensimmobilien, von Gewerbeparks über Lager- und Logistikobjekte bis zu Büroflächen. Aurelius kauft auch Grundstücke an. Besonders im Fokus stehen Entwicklungsgrundstücke, ehemalige Werksareale und Gewerbeobjekte, auch gerne leerstehend und sanierungsbedürftig, in deutschen Metropolregionen und Logistikclustern. Aurelis will Standorte gemeinsam mit den Kommunen revitalisieren und Mieterinnen und Mieter partnerschaftlich bei ihrer Entwicklung begleiten. Aurelis betreut seine Kundinnen und Kunden ganzheitlich und kann bei Bedarf den gesamten Wertschöpfungsprozess übernehmen, von der Akquise, Planung, Baurechtschaffung und Realisierung bis zur Betreuung der Mietparteien und Objekte. Und ganz egal, ob ihr im Konzern oder im KMU tätig seid, im produzierenden Gewerbe, im Lager- und Logistikunternehmen, in der Automobilindustrie, im E-Commerce oder auch in der Verwaltung arbeitet, wenn ihr Bedarf an modernen Unternehmensimmobilien habt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen bei Aurelis und zwar unter www.aurelis.de. www.aurelis.de. So, und jetzt kommt Dr. Uwe Nixdorf vom AWI. Viel Spaß! Hallo Uwe, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe es eben in meiner Einleitung erwähnt. Wir wollen heute mal ein bisschen Neuland begehen, ein bisschen outside the box denken und mal einen Logistikfall vorstellen, der so ein bisschen aus der Art schlägt in Bezug auf das, was wir sonst hier so im Podcast hören. Denn Uwe, du bist stellvertretender Direktor des Alfred-Wegener-Instituts für Meeres- und Polarforschung und leitest obendrein dort auch noch die Logistik. Also eine sehr, sehr interessante Kombo. Kannst du uns vielleicht als Einleitung mal ganz kurz das Alfred-Wegener-Institut vorstellen für die Leute, die den Begriff und das Institut noch nicht kennen oder nicht gehört haben sollten?
Das Alfred-Wegener-Institut ist das Zentrum für Polarforschung, aber eben auch darüber hinaus für Polar-, Meeres- und Küstenforschung als Helmholtz-Zentrum in Deutschland. Unsere Mission ist es, dass wir führend Beiträge zur Polarforschung liefern, führend auch im internationalen Vergleich. Diese Beiträge beziehen sich auf Klima- und Küstenforschung zum Verständnis der Veränderlichkeit der globalen Umwelt und des Erdsystems. Wir liefern wissenschaftliche Grundlagen für politische Entscheidungen und eine unserer Hauptaufgaben ist eben auch, dass wir polare und marine Infrastruktur bereitstellen für alle Forscherinnen in Deutschland, die Polarforschung machen wollen und darüber hinaus. Wir sind gegründet als Stiftung des öffentlichen Rechts im Land Bremen 1980. Gründungsgrund war, dass Deutschland unbedingt teilnehmen wollte am Antarktis-Vertragsstaatensystem und damit man dort dann auch mit Stimme mitreden kann, braucht man einen sogenannten Konsultativstatus und das bedeutete damals, dass man zwingend nachweisen muss, dass man ganzjährig substanzielle Forschung in Antarktis betreibt. Und das bedeutete wiederum übersetzt, dass man eine Station braucht und ein Schiff. So. Mhm. Um diese Station Georg von Neumayr und das Schiff, die Polarstern herum, da ist das AWI gegründet worden, aber eben nicht nur als Logistik-Hub, sondern eben auch mit großen wissenschaftlichen Anteilen. Insgesamt sind wir inzwischen angewachsen auf beinahe 1200 Personen. Da sind allerdings dann auch Studentinnen mitgezählt. Und wir sind nicht nur in Bremerhaven zu Hause, sondern auch in Potsdam, auf Helgoland, auf Sylt und inzwischen auch in Oldenburg.
Ja, und vielleicht ein paar Dinge zu deiner Person selber. Du bist Geophysiker, habe ich gelesen. Du bist sozusagen der zweite Physiker, der hier bei uns im Podcast ist. Wir hatten schon Professor Michael Fein, der ist Teilchenphysiker. Der ist irgendwann auch im Logistik- und Supply-Chain-Bereich gelandet und hat das Unternehmen Blue Yonder gegründet. Du bist also der zweite Physiker, Geophysiker. Wie bist du ins AWI gekommen?
Ich habe in München Geophysik studiert, eigentlich mit dem Ziel, in die Erdölindustrie zu gehen. Da war es aber so, dass kurz bevor ich fertig wurde, wurde die größte Geophysikfirma, die es in Deutschland gab, damals Prackler Seismos mit Sitz in Hannover, für 1 Euro oder für 1 D-Mark damals wohl noch, verkauft. Und damit standen etwa also mehrere hundert Geophysiker auf der Straße oder suchten nach Arbeit. Da dachte ich mir, das ist jetzt vielleicht nicht genau die richtige Situation, um nach dem Diplom dort einsteigen zu wollen. Und da ich aus dem Süden kam, hatte ich auch schon Vorlesungen gehört über Antarktisforschung und den Betrieb von so einem Forschungsobservatorium in der Antarktis. Und das hat mich schon schwer gereizt. Und da habe ich gedacht, dann mache ich jetzt erstmal, gehe ich in diese Richtung und versuche da erstens in der Antarktis zu überwintern und zweitens während der Zeit möglichst Daten zu gewinnen, die man dann im Rahmen einer Doktorarbeit auswerten kann, was mir dann auch geglückt ist. Und so kam ich zum AWI. Und habe dann da eigentlich auf allen Forschungsplattformen des AWI auch gearbeitet, kannte die dann auch alle gut. Und das war dann auch der Grund, warum ich dann in 2004 gefragt worden bin, ob ich mir nicht vorstellen kann, neben den Flugzeugen, die ich da schon koordiniert habe, nicht auch Schiffe zu koordinieren. Und so kam ich dann aus der Wissenschaft in die Logistik.
Ja, und betreibst du aber inzwischen auch noch Forschung oder hast du im Prinzip, ist 100% deine Aufmerksamkeit auf diese logistischen Prozesse gerichtet?
Nee, also ich schreibe aktuell keine Publikationen mehr selber. Manchmal nehme ich noch an der Entstehung von Publikationen teil. Aber ich würde eher sagen, dass ich wissenschaftliche Experimente mit anbahne. Also dass man eben darüber nachdenkt, was sind denn die Fragen, die uns hier im AWI beschäftigen? Welche Infrastruktur braucht es dazu und aber auch welche Kooperationen braucht es dazu, um die umsetzen zu können? Und oftmals ist es so, dass gerade bei der Polarforschung, die relativ aufwendig ist und damit kostenintensiv, da gibt es relativ wenig, was man ganz alleine machen kann. Oftmals braucht man Partner und da ist eben so ein Netzwerk ganz gut. Und da sehe ich mich als Netzwerker im Sinne der Wissenschaft.
Ja, und wenn du seit den 80er Jahren schon dabei bist, dann hast du sozusagen diese gesamte Entstehungshistorie des gesamten Felds der Klimaforschung in Bezug auf den Klimawandel ja auch miterlebt. Kannst du vielleicht nochmal so beschreiben, wie sich das so im Laufe der Jahre geändert hat und wie dann auch der Stellenwert von so einem Institut wie das AWI im Laufe der Zeit immer größer geworden ist?
Ja, ich versuche es mal so. Also als ich noch als reiner Wissenschaftler tätig war, war eins meiner Themen Massenbilanz polarer Eisschilde. Dahinter versteckt sich nichts anderes als der Meeresspiegelanstieg. Und das ist eben auch schon was, wo man beinahe alle Disziplinen, die wir hier am AWI haben, auch braucht, um mitzudenken, damit man eben abschätzen kann, wie der Meeresspiegel steigt. Zum einen hat man die Beiträge, die daher kommen, dass in Grönland Masse verloren wird durch Schmelzen. Da kann man ja richtig auch Oberflächenschmelzen beobachten. Aber auch die Antarktis verliert Masse, meistens allerdings derzeit noch an der Unterseite von Schelfeisen, also von Eistafeln, die auf dem Wasser aufschwimmen und von unten vom warmen Wasser angeknabbert werden, möchte ich mal sagen. Und natürlich die Eisberge, die kalben. Das führt natürlich auch zu dramatischen, sehr disruptiven Masseverlusten. Das ist so der eine Punkt. Also es gibt Massenzutrag von den polaren Eisschilden. Der Meeresspiegel setzt sich aber nicht nur aus diesem Zutrag zusammen, sondern eben auch dadurch, dass Wasser wärmer wird. Also der Ozean insgesamt wird wärmer. Das führt dann zu einer Ausdehnung des Wassers. Das sind eigentlich die Hauptkomponenten. Mhm. Und deswegen muss man dazu, damit man das ausrechnen kann, auch noch hervorragende Kenntnisse der Ozeanografie haben und der Verteilung der Strömungsflüsse im Ozean, die rings um die Erde global gehen. Das sind so richtige Strömungsbänder. Ein Beispiel dafür, das kennt jeder, ist der Golfstrom. Aber es gibt eben auch andere. Es gibt den Nordatlantikstrom und wieder andere. Also, ja.
Gibt es denn für dich so einen Rückblick, so eine Art Schlüsselmoment, wo du für dich erkannt hast, oh Moment, dieser Klimawandel, dem wir uns hier gegenüberstehen, der ist von Menschen gemacht und der wird dramatisch unterschätzt. Und wenn wir jetzt nicht sofort was tun, dann gibt es ein ganz böses Ende. Gab es für dich so eine Zeit, wo du wirklich damit, wo dir das klar geworden ist im Laufe deiner Laufbahn? Oder warst du im Prinzip schon von vornherein klar? Oder
vornherein war es mir sicher nicht klar. Und es gab ja auch eine ganze Zeit lang immer noch auch in der Wissenschaft die Diskussion, stimmen denn die Klimamodelle? Nun haben wir ja auch gerade den Nobelpreisträger hier in der unmittelbaren Nachbarschaft in Hamburg gehabt, Herrn Hasselmann, der damals schon darauf hingewiesen hat, dass das dramatisch wird. Da gab es ja dann auch noch andere, die sagten, naja, lass uns das mal abwarten, ob diese Temperaturerhöhung, die wir jetzt beobachten, ob die auch tatsächlich menschengemacht ist. Aber diese Argumentation ist eigentlich schon lange entschieden, in dem Sinne, dass völlig unabweisbar ist, dass der CO2-Ausstoß, den wir hier eben seit 150 Jahren produzieren, dass der dazu führt, dass es eben wärmer wird und dass das großen, also dass der Anteil der Menschen an der Klimaerwärmung, der steht fest. Wenn ich jetzt schätzen müsste, wann das war, würde ich sagen, also dass es mir klar war, ich würde mal denken, Mitte der 90er.
Ja, okay.
Und dann hat man auch Vorträge gehalten. Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Klassentreffen, wo ich dann auch von diesen Ergebnissen berichtet habe und dass das irgendwann mal alles schlimm kommen wird, weil wenn der Meeresspiegel steigt, dann werden ganze Kontinentteile wohl auch eben überflutet werden, dort, wo man sich nicht schützen kann mit Deichen. Also ich denke mal an Bangladesch und ähnliche Regionen oder eben, wie man jetzt eben auch weiß, diese ganzen Atolle, niedrig liegende Inseln, sonst wo im Südmeer, in der Südsee. Und da wird es dann Wanderungsbewegungen geben, von denen wir uns gar nicht retten können. Und alle meine Schulkameraden haben sich das beim ersten Mal, als ich es erzählt habe, interessiert angehört. Und 5 Jahre später haben sie gesagt, jetzt kommst du mit den gleichen Geschichten wieder, aber es ist ja gar nichts passiert. Wir lesen auch davon nichts in der Zeitung, es interessiert wohl niemanden. deswegen kann ich eben auch, es gibt da so ein paar führende Klimaforscherinnen auch. Einer ist mit Sicherheit Multiplativ, der ja auch immer wieder ziemlich plakativ auf diese Entwicklungen hinweist. Und ein bisschen kann man schon seinen Frust verstehen oder auch von meiner Direktorin Antje Boetius, vielleicht auch schon mal in letzter Zeit gehört, die auch immer wieder darauf hinweist, jetzt müssten wir aber wirklich mal was machen. Also, oder auch die Lina sagt es. Aber in der Umsetzung ist es eben nicht einfach und oftmals hat man den Eindruck, dass wenn die Probleme nicht ganz akut auftauchen, dann führt es nicht zu einer zu raschen, einschneidenden politischen Vorgaben. Die müsste man jetzt aber machen, damit man nicht in 7 Jahren tatsächlich merkt, dass sowas wie das 1,5-Grad-Ziel ganz bestimmt nicht mehr zu halten ist. Im Gegenteil, glaube ich, haben wir das zum Teil auch, das 1,5-Grad-Ziel haben wir zum Teil auch schon überschritten, also zumindest in manchen Gegenden. Zum Beispiel ist es so, dass in Spitzbergen beobachten wir selber an unserer Station, dass dort der Jahresdurchschnittswert der Temperatur sich um mehr als 3 Grad erhöht hat inzwischen. Das ist einer der Hotspots.
Hotspots auch noch, ja. Wie oft warst du schon live vor Ort an den Polen?
Also am Nordpol selber war ich nicht, was auch schwierig ist, weil man da entweder mit dem Schiff hin muss oder mit dem U-Boot. Da spiele ich jetzt auf die Russen an, die da mal eine Flagge gesteckt haben unten. Die Polarstern selber war schon 4-mal am Nordpol, wenn ich es recht erinnere, das erste Mal 1991, verbunden mit anderen normal betriebenen oder herkömmlich betriebenen Eisbrechern, also nicht mit Nukleareisbrecher. Das war damals schon sowas wie eine Sensation. Da war ich nie dabei. Am Südpol selber war ich auch nicht, aber ich war bestimmt 10 oder 15 Mal in der Antarktis.
Polarregion nicht, zumindest, ja. So meine ich es auch. Ja. Nicht direkt am Pol, aber in der Region zumindest. Dass so, meine Frage wollte darauf hinauslaufen, dass ich vielleicht mal verstehen will, wie du mit eigenen Augen das vielleicht gesehen hast, als du vielleicht zum ersten Mal in Spitzbergen irgendwie in einer nördlichen Station vor Ort warst und wenn du heute 2022 nochmal wieder auftauchen würdest, würde man das visuell einfach so mit seinen Sinnen wahrnehmen können, welcher Wandel da jetzt schon stattgefunden hat?
Ja, also in der Antarktis, an den Stellen, an denen ich war, würde man es nicht so deutlich sehen, aber gerade Spitzbergen ist ein gutes Beispiel. Da gibt es einen Fjord, der war früher lange Zeit bis weit ins Jahr hinein eisbedeckt, manchmal auch die ganze Zeit, über das ganze Jahr. Und heute friert er gar nicht mehr zu. Also dort, wo man früher mit dem Skido rüberfangen, also mit so einem offenen Schneemobil, mit so Raupenketten, so wie so ein Bett auf Ketten, mit dem konnte man da rüberfahren und heute kann man da nur noch schwimmen. Also das ist tatsächlich so. Ja. Die Eisfront, die da abbricht, also wo Eis, was aus den Bergen abfließt und dann dort abkalbt, diese Eisfront ist auch dramatisch weit zurückgewandert, also in Richtung ansteigender Berge. Also das kann man ganz deutlich mit dem Auge sehen. Das ist dramatisch, auch in Grönland selber. Da gibt es Gegenden, da bin ich noch drüber geflogen, um eben die Eisdicke zu messen, eben um die Massenbilanz berechnen zu können, weil man ja gucken muss, wie viel Zutrag kommt denn auf dieses Eis obendrauf, durch Schneefall, Diamond, das durch aus der Luft sublimierendes Eis. Wie viel Zutrag kommt da dazu? Und dann haben wir da natürlich Radarmessungen gemacht mit dem Flugzeug. Das war der Grund, weshalb ich eben auch die Flieger kennengelernt habe, auch von innen. Und da sind wir eben da drüber geflogen und da war eigentlich... Das war eigentlich alles eine weiße Fläche und heutzutage, wenn man darüber fliegt, sieht man große Wassermassen, die auf dem Eis sich bilden und dann durch Rinnen abfließen. Das ist ganz dramatisch, was man da selber beobachten kann. Ja,
also sehr offensichtlich. Ja. Du hast eben schon von den Forschungsstationen gesprochen, die ihr an strategischen Positionen errichtet habt und auch ein bisschen schon angeteased Expeditionen, die ihr regelmäßig macht. Bevor wir über die Logistik sprechen, gib uns nochmal einen kurzen Überblick über diese Forschungsstation, die ihr so betreut, wo Logistik eine Rolle spielen kann und dann die Art von Expeditionen, die ihr mit eurer Logistik unterstützt, bevor wir ein bisschen ins Detail der Logistik eintauchen.
Ja gut, ich hatte aber schon erzählt, es gibt eben diese Überwinterungsstation in Antarktis. Die erste Station hieß Georg von Neumayr. Und die war eine Röhrenkonstruktion im Eis. Die zweite, die Neumayr-Station, die war auch eine Röhre im Eis. Und jetzt haben wir Neumayr-Station 3. Das ist eine Konstruktion auf Stelzen, wo sie diese Stelzen über ein hydraulisches System immer wieder angehoben werden, sodass die Station immer in einem bestimmten Abstand oberhalb des Eises bleibt. Und der Schnee, der da von rechts und links angeweht wird, unter der Station durchgeblasen wird, sodass die nicht im Schnee versinkt. So muss man sich das vorstellen.
Ja, und da sind wie viele Forscher dann so jährlich unterwegs und was passiert da genau?
Ja, also ein Überwinterungsteam besteht aus 9 Personen, 4 Wissenschaftlerinnen und ein Arzt und 4 Betreuer, sage ich mal, oder Technikerinnen, also ein Koch, ein IT-Spezialist, ein Dieselgenerator-Spezialist, ein Elektriker, so das sind die, ein Arzt und dann eben 2 Geophysiker, ein Meteorologe und ein Spurenstoffchemiker, wobei ich jetzt immer die männliche Form genommen habe von den Berufen, eigentlich hätte ich gendern müssen, aber ja.
Ja, nee, verstehen wir schon. Ja. Okay, und wie wird diese Station versorgt? Was muss da hingebracht werden und wie wird das regelmäßig betreut? Ist das eine Art Pendelverkehr? Wie darf man das vorstellen, wie diese Station logistisch versorgt wird dort?
Na, es ist eigentlich nicht wirklich ein Pendelverkehr. Man muss sich vorstellen, dass das Meereis um die Antarktis herum im Winter natürlich zufriert. Und es gibt nur wenige Monate, wo das Meereis gut durchbrochen werden kann von herkömmlich betriebenen Eisbrechern. Das Meereis ist dann wird schon auch mehrere Meter dick im Winter. Man kann es aber eben durchbrechen in der Zeit von Dezember bis März. Also, dass wir normalerweise Anfang Dezember mit Polarstern in Kapstadt aufbrechen, in Richtung Neumayr Station fahren. Das sind etwa 4000 Kilometer, man braucht etwa 10 Tage. Dann wird das Schiff entladen und die Station versorgt mit den Gütern, üblicherweise irgendwas in der Größenordnung von 30, 20 Fußcontainer und Treibstoff. Ja, okay. Etwa 260.000 Liter Diesel. Das versuchen wir zu reduzieren. Da haben wir gerade ein Pilotprojekt, wie das mit der Windkraft geht. Aber man muss sich vorstellen, dass wir auf einer schwimmenden Eistafel sind, die sich immer bewegt, driftet und wo jedes Jahr etwas mehr als 1 Meter Schnee oben dazukommt und da eine Windkraftanlage hinzubauen, die ja auch irgendwie ein gewisses Gewicht hat, ist kein ganz triviales Problem. Also auf anstehendem Eis, auf anstehendem Gestein lässt sich das gut hinsetzen, aber eben auf unserer schwimmenden Tafel ist es ein bisschen schwieriger, da muss man dann Fundamente eingraben lassen und dann wieder Segmente dazwischen stückeln. Und deswegen können wir eben mit Polarstern, sind wir üblicherweise zwischen Weihnachten und Neujahr das erste Mal da, und dann macht Polarstern in der Umgebung dort Expeditionstätigkeit für die anderen Wissenschaftlerinnen an Bord. Und manchmal kommt sie dann im März zurück, um die Entsorgung zu machen. Manchmal helfen uns dann aber auch andere Nationen, indem die mit ihren Schiffen vorbeikommen und dann die Entsorgung übernehmen. Auf die Versorgung im Dezember mit Polarstern können wir nicht verzichten, weil Polarstern in der Lage ist, aus eigener Kraft Neumayer zu erreichen, hat es bis jetzt auch immer geschafft. Im Januar und Februar und Anfang März ist die Meeressituation, dass eben auch nicht ganz so leistungsfähige Eisbrecher Neumayer erreichen können. Dann kann man also die Entsorgung machen, aber die Versorgung wird üblicherweise vom Polarstern gemacht. Ja, und dann sind die Leute, die da überwintern, eben für 9 Monate alleine. Und eigentlich auch nicht erreichbar, also eigentlich auch nicht mit Flugzeugen erreichbar.
Ja, das wäre meine nächste Frage. Über Flugverkehr, Hubschrauber und sowas ist aus technischen Gründen nicht keine Option?
Na, es gibt keine Hubschrauber, die 4000 Kilometer weit fliegen. Also, es gibt an Bord von Polarstern gibt schon Helikopter, aber die haben eine Reichweite von, was weiß ich, 200 Kilometer. Ja. Es gibt die richtig guten Langstreckenhelikopter, da kommt man vielleicht 500, 600 Kilometer weit. Das bringt aber auch noch richtig viel was in der Antarktis.
Das heißt, wenn innerhalb der 9 Monate was passiert, dann ist man aufgeschmissen sozusagen?
Naja.
Kann man nicht evakuiert werden?
Gott sei Dank hatten wir den Fall noch nicht. Und ich erinnere an 1 oder 2 medizinische Notfälle an der Südpolstation, wo es den amerikanischen Kolleginnen gelungen ist, dann eine kleine, aber feine Mission mit sogenannten Twin Otters auf die Beine zu stellen. Und die sind dann satellitend überwacht in die Antarktis geflogen, war eine größere Geschichte. Es ist dann ja auch ab Ende Mai an der Neumayer-Station dunkel meistens. Also nur tagsüber hat man dann mittags so dämmeriges Licht. Da ist die Sonne unterm Horizont, kommt sie schon noch, aber man kann so zur Not dann nochmal mittags Zeitung lesen draußen ohne Licht. Also kann man sich das vorstellen. Das ist dann natürlich, sind schon schwierige Flugbedingungen. Aber was am allermeisten ist, ist diese unbeständige Wettersituation. Man kann ständig von irgendwoher Wind bekommen. Und es ist dann schon gefährlich. Und wir hätten eben auch keine Landebahn zur Verfügung, die wir dann so präparieren könnten mitten im Winter, dass man da landen könnte. Also es wäre schon schwierig.
Interessante Herausforderung. Ja, das war die Eisstation. Welche ist eine zweite interessante Station, permanente Station?
Die permanente ist die in Spitzbergen, von der ich ja schon gesprochen habe. Die betreiben wir zusammen mit unseren französischen Partnern vom Institut Polaire Émile Victor. IPEF sitzt in Brest. 2 Mitarbeiterinnen kommen von den Franzosen, 2 von uns, machen auch gemeinsame Personalauswahl, gemeinsames Training und haben dort eben auch ein atmosphärenchemisches Observatorium, machen da Langzeitstudium zur Klimaveränderung in allen möglichen Aspekten bis hin zum Permafrost, wie der sich dort entwickelt. Aber eben auch zur gesamten biologischen Vielfalt in dem Fjord davor, also bis hin auch zu Algen. Dann auch, wie sich das Nahrungsangebot in der Wassersäule verändert, wie sich überhaupt die Wassersäule verändert, physikalisch, aber eben auch biologisch. So, das findet alles auf Spitzbergen statt.
Und die Station wesentlich einfacher zu erreichen, also herkömmlichen, konventionellen Wege?
Ja, das nennt sich auch Überwinterung, ist aber im Prinzip immer zu erreichen, auch per Flugzeug, das ganze Jahr. Regelmäßige Flüge von Oslo über Tromsø nach Longyearbyen auf Spitzbergen und von dort dann weiter mit kleinen Maschinen zum sogenannten Forscherdorf New Orleans.
Ja, als du gerade diese Situation besprochen hast mit dieser langen Zeit, wo ein Team von Wissenschaftlern irgendwo vor Ort ist und abgeschnitten ist und dann auch trainiert werden muss und internationale Zusammenarbeit betrieben wird, das klingt so ein bisschen wie Raumfahrt, ne? Also viele Analogien und viele Gemeinsamkeiten mit so einem Raumfahrtprogramm im Prinzip, oder?
Ja, das ist richtig und deswegen sind wir auch immer wieder auch im Interesse der Raumfahrtagenturen. Also wir machen auch medizinische Studien zusammen mit der Charité in Berlin, aber die haben dann auch wieder ihre Fühler oder ihre Zusammenarbeit mit der ESA oder der NASA. Wir hatten jetzt auch eine NASA-Forscherin, die mit uns zusammen überwintert hat und die das sogenannte Garten-Eden-Projekt betreut hat. Da geht es darum, so eine Art Gewächshauscontainer zu betreiben. Den haben wir da 2 Jahre lang betrieben, in dem es ohne Erde, nur mit dem Besprühen von Wurzeln mit Substrat ist da Gemüse gezogen worden, also mit entsprechendem Licht und so. Also Weghaus, das war schon vom Allerfeinsten. Da standen so viele Rechner drin, da würde sich manches Rechenzentrum echt darüber freuen. Und weltweit konnten die Forscherinnen den Tomaten beim Wachsen zugucken. Aber eben nicht nur das, sondern man hat dann eben festgestellt, wie man durch die Steuerung der Wellenlänge des Lichtes, die da hinfällt, wie man da das Wachstum anregen kann, wie man Geschmack verändern kann, all diese Dinge. Und das alles eben im Hinblick auf Raummissionen, wo man eben mit möglichst einfachen Dingen aus reinem Saatgut dann eben ermöglichen will, dass auf Raumstationen irgendwann mal eben frisches Gemüse geerntet werden kann, ohne dass man eben die Salatköpfe dahin fliegen muss, was ja absurd wäre.
Ja, beziehungsweise wenn wir dann irgendwann den Mars kolonisieren wollen, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir da am besten Dinge anpflanzen können.
Richtig. Ja,
wo du gerade von einem IT und Kommunikation sprachst, also Internetverbindung und ist glaube ich, heutzutage auch kein Problem mehr, selbst an den Polen über Satelliten, oder wie funktioniert das dort? Ist das eine Herausforderung noch oder inzwischen gelöst?
Nee, ist leider nicht gelöst. Das ist schon eine Herausforderung. Also als ich überwintert habe 1987, da war das höchste der Gefühle, dass wir die Ersten waren, die ein Satellitentelefaxgerät hatten. Das heißt, man konnte...
Satellitentelefax?
Ja, die Briefe, die ich von zu Hause bekam, die wurden dann also von meiner damaligen Freundin per Hand geschrieben, ans AW gesandt. Dort hat die Sekretärin die abgetippt und dann habe ich einen Telefax bekommen. So viel zur Vertraulichkeit. Und man konnte natürlich auch telefonieren. Aber auch das war teuer, also 20 D-Mark die Minute, erinnere ich mich. Das heißt, sie hat dann also die ganze Zeit auf der einen Seite versucht, Süßholz zu raspen, auf der anderen Seite haben wir auf dem Sekundenzeiger immer so die Zeit klickern sehen. Das war schon spannend. Aber heutzutage gibt es natürlich eine Satellitenstandleitung auch. Bis Neumayer geht sie noch. Wir sind auf 72 Süd, auf 70 Süd, Entschuldigung. Und der Satellit leuchtet noch etwas bis etwa 75 Süd, aber dann ist er endgültig vorbei. Und dann kommen einfach das sind geostationäre Satelliten, die über dem Äquator etwa in 36.000 Kilometer Höhe stehen und dann von dort aus auf die Erde runterleuchten. Und an den Polen, da gehen die Strahlen halt vorbei. So, und über Polen umlaufende Systeme, die gibt es zurzeit nur ein richtig gutes, das heißt Iridium. Da taucht aber alle 5 bis 6 Minuten ein neuer Satellit hinterm Horizont auf. Da muss die Daten müssen von dem einen zum anderen übertragen werden. Das heißt, man erreicht da keine guten Bandbreiten, eigentlich mehr so im Bordbereich, also wirklich so Bit pro Sekunde. Also es ist wirklich 100 Kilobit kriegt man maximal hin. Das ist dann schon sehr schwierig.
Aber an den Stationen selber gibt es Standleitungen per Satellit. Das heißt, selbst die Forscherinnen und Forscher können da ihre Instagram-Kanäle weiterhin pflegen und mit der Außenwelt in Kontakt bleiben.
An der Neumayer-Station schon, wobei eben auch da die Bandbreite begrenzt ist. Also wir sind da irgendwas in der Größenordnung von 2 bis 5 Megabit, sprechen wir da. Also es ist,
das ist hier auf dem Land in Deutschland auch nicht anders.
Ja, gut.
Gefühlt,
ja.
Gut. Interessant. Und okay, jetzt haben wir ein bisschen über die Forschungsstation. Also das waren die beiden wichtigen, großen, glaube ich, die wir angesprochen haben. Jetzt vielleicht ein bisschen was zum Thema Expedition. Habe ich gesehen, ihr organisiert auch viele Expeditionen, die nicht unbedingt mit diesen Forschungsstationen zu tun haben müssen, die auch nicht im Zweifel immer ihr selber mit Wissenschaftlern besetzt, sondern auch von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt sozusagen. Und ihr ermöglicht dieses gesamte Forschungs- oder Expeditionsbetrieb sozusagen. Kannst du da ein paar Dinge drüber sagen, wie dieser Expeditionsbetrieb bei euch funktioniert?
Ja, also erstmal subsummarisch, also neben der Polarstern betreiben wir noch andere Schiffe, zum Beispiel die mittelgroße Heinke, die ist 55 Meter lang, und eine Uta, die ist so um die 30 Meter, und dann haben wir aber noch 2 weitere Forschungsguter, Mya und Ade, die sind ein bisschen kleiner. Also insbesondere die beiden letzten, Mya, die fährt um Sylt herum, sage ich jetzt mal verkürzt. Die Ade wird im Wesentlichen um Helgoland herum eingesetzt. Mit der Heinke kann man sogar bis Spitzbergen fahren. So, sie hat keine Eisklasse, aber ist ein bisschen eisverstärkt. Und wenn man sich vom Eis weghält, dann kann man schon mal in den Sommermonaten auch bis Spitzbergen hochfahren. Alle diese Infrastruktur, die wir da zur Verfügung haben, die ich bis jetzt genannt habe, die gehört zur sogenannten Leistungskategorie 2 in Helmholtz. Das ist eine besondere Infrastruktur, die den Institutionen gegeben werden. Also das sind alles große Geräte. Andere große Geräte kann ich gleich noch was dazu sagen. Aber unsere sind eben so, dass wir gehalten sind, die zu mehr als 50% anderen zur Verfügung zu stellen. Also nicht Helmholtz-Wissenschaftlerinnen. Und die kommen dann aus Deutschland oder eben aus der gesamten Welt. Und die können das dann auch kostenfrei nutzen. Umgekehrt können deutsche Wissenschaftlerinnen dann woanders mitfahren. Und in der um eine Größenordnung zu nennen, wir betreuen etwa 500 bis 600 Expeditionsteilnehmerinnen pro Jahr. Wir haben dann die entsprechenden Ausrüstungen, also das persönliche Equipment, also Schutzkleidung und so weiter. Was natürlich auch dazu gehört, wenn man in die Antarktis geht, braucht man auch solche sogenannte Survival Bags, also Überlebenskisten, wenn man zu zweit ins Gelände geht und weiter als 2 Kilometer weggeht von der Station, da muss man schon irgendwie besonderes Equipment dabei haben. Darf man auch die Station verlassen mit den Fahrzeugen, wenn man sowas nicht dabei hat. Und die Leute auf See brauchen natürlich wieder was anderes. Es gibt aber eben auch Leute, die machen Forschung im Permafrost und fahren eben früher oder bis Februar diesen Jahres sind wir auch privilegierter Partner an einer sibirischen Station in Russland gewesen, im Lena-Delta. Samoylov heißt die Insel, die es da gibt. Da gibt es eine Station, da waren wir regelmäßig. Das geht jetzt natürlich genau nicht. Also diese ganzen Dinge jetzt erstmal auf Eis gelegt. Und dort braucht es aber wieder ganz andere Dinge als zum Beispiel in der Antarktis, weil im Sommer, wenn wir dann da aktiv sind, dann gibt es da viele Mücken, dann braucht es eben so entsprechende Imkernetze und so Zeug. Ja. Also ganz anderes. Und man muss sich dann nicht nur vor Kälte schützen, sondern eben auch vor Nässe.
Okay, und das ist im Prinzip auch dann die Expertise, die du dir mit deinem Team über die Jahre dann entwickelt hast sozusagen. Das heißt, wenn ein Forschungsteam oder ein Team auf euch zukommt und will eine bestimmte Expedition durchführen, dann bist du natürlich für diese Logistik dafür zuständig oder betreust damit. Und hast du sozusagen im Laufe der Zeit da diese Expertise angeeignet, was man in welchen Fällen braucht, in welchen Mengen und zu welchem Zeitpunkt und so weiter und so fort. Kannst du vielleicht mal ein bisschen drüber philosophieren, wie das im Laufe der Zeit so dieses Know-how und diese Expertise entstanden ist und wie die aufgebaut wird und wie die weitergetragen wird?
Also entstanden ist das, da muss ich wirklich sagen, da muss ich meinem Vorgänger schon Respekt zollen. Herr Kohnen hat die Logistik damals im AWI aufgebaut und der hat durch die Teilnahme an Expeditionen von anderen Antarktis-Programmen schon gelernt, wie das so zu gehen hat, also speziell auch in Richtung Notfallmaßnahmen, Search and Rescue, persönliche Schutzausrüstung. Und das ist von dort aus weiterentwickelt worden. Zur Planung selber, die setzt viel früher an. Also wenn eine Wissenschaftlerin an Bord von Polarstern will, dann muss sie etwa mit 3 bis 4 Jahren Vorlauf rechnen. Also da muss man einen Antrag stellen. Polarstern ist dreifach überzeichnet. Im Lauf der ersten 2 Jahre wird dann das Expeditionspaket, das man sich so vorgestellt hat, also dann eingekürzt in der Zeit, aber auch die Anzahl der Personen, die man mitnehmen wollte, wird eingekürzt und dann würden dann Expeditionen gebildet. Und etwa 1 Jahr, bevor die Expedition dann tatsächlich stattfindet, beginnt dann der Prozess, wo wir dann gemeinsam mit der Reederei, den Wissenschaftlerinnen, aber eben auch den verschiedenen Verantwortlichen aus der Logistik uns zusammensetzen und dann Planungsdokumente gemeinsam ausfüllen. Das ist ja, man muss es ja nicht alles neu erfinden, da gibt es natürlich To-Do-Listen und Formulare und dann füllen wir die miteinander aus, wer braucht wann was wo. Und dann kommt es so langsam in Gang und dann muss man spätestens 8 Monate vor Expedition die entsprechenden Forschungsgenehmigungen einholen, wenn man in Gewässer will, die eben auch unter internationaler Hoheit sind. Also wenn man da in andere Hoheitsgewässer rein will und dort forschen will, da muss man das auch anzeigen und anmelden, beantragen. Und ja, zusammen mit der Reederei und dem Team da am AWI in der Logistik haben wir schon sehr gute Vorstellungen, was wir bereitstellen müssen, damit die Wissenschaftlerinnen dann auch das umsetzen können, was sie sich so denken.
Ja, und bei der Logistik selber arbeitet ihr da auch mit spezialisierten externen Dienstleistern zusammen, die sich auf solche Dinge spezialisiert haben oder die normalerweise auf ganz anderen Feldern unterwegs sind, aber auch sowas mitmachen? Oder ist es in größten Teil der Fälle Eigenregie, Eigenarbeit, also eigene Ressourcen, die ihr für eure Logistikoperationen nutzt?
Naja, wir haben schon auch Dienstleister. Also Dienstleister in dem Sinne, also erstens die Reederei natürlich. Und bei Reedereien ist ja Logistikgeschäft sozusagen Kerngeschäft. Also die haben da schon sehr viel Expertise, was das Betreiben von Schiffen anlangt. Es gibt aber auch die Flugzeuge sind beredert, auch da gibt es einen Dienstleister, den wir uns da eingekauft haben. Die kümmern sich um alles, den gesamten Fluglogistikbetrieb, also alles das brauchen wir uns nicht überlegen. Die ganzen Fragen bei den Flugzeugen, die müssen wir natürlich schon berücksichtigen. Also jedes neue Gerät, was man da reinbringt, jedes Kabel, das muss alles wieder neu zugelassen werden. Das ist ein enormer Aufwand. Das haben wir bei dem Schiff nicht. Was wir dann auch noch als Dienstleister haben, sind eben, wenn wir Nachfrachten schicken zu Polarstern in anderen Häfen, dann haben wir natürlich ganz normal Containerlogistik und schicken die nach Kapstadt oder sonst wohin. Bisschen Spezialtransporte ist es, wenn man lebende Proben von hier nach dort fliegt. Also wenn zum Beispiel die Wissenschaftlerinnen in der Antarktis, in den antarktischen Gewässern irgendwelche lebenden Proben gewonnen haben, die dann nach Hause müssen und nicht warten können oder sie mit Polarstern gut nach Hause kommen, dann muss man sowas auf den Weg bringen. Oder aber man hat gefrorenes Material aus dem Innern der Antarktis oder sonst woher. Da gibt es schon auch World Courier und andere, die uns dann da helfen, die Sachen im dauerhaft gefrorenen Zustand bis zu uns zu bringen. Weil so ein Eisbohrkern, der die Geschichte der Antarktis, die antarktische Temperaturgeschichte beinhaltet, der darf nicht einmal auftauen, ne? Sonst ist da die Schichtung weg.
Ja, wertvolles Gut. In der Tat. Ja. Uwe, ich hatte im Vorfeld im Rahmen meiner Recherche, bin ich auf eine ARD-Dokumentation gestoßen mit dem Namen Expedition Arktis. Ein Jahr, ein Schiff im Eis. Ich habe leider nicht mehr die Zeit gehabt, mir sie anzuschauen, werde ich definitiv im Nachgang nochmal anschauen, denn du hast mir sehr, sehr viel Interesse geweckt hier auf das Thema Arktis. Aber das beschreibt im Prinzip eins seiner Kernprojekte, eine riesengroße Expedition, die irgendwie im September 2019 stattgefunden hat und die eine der größten Arktis-Expeditionen aller Zeiten waren, so wird es in der Doku beschrieben. Sag uns doch mal ein paar Dinge über diese Expedition, die sich Mosaic nennt, richtig?
Ja, das ist richtig. Der Name ist korrekt. Das Akronym müsst ihr erst nachgucken. Im Moment kann ich es gerade nicht erinnern. Ja. Es ist jedenfalls eine Beobachtung gewesen, die wir mit 18 Nationen, 60 Institutionen aus diesen 18 Nationen und insgesamt bis zu 400 Teilnehmerinnen durchgeführt haben aus der gesamten Welt. Das war in 2019 noch möglich, dass wir eben nicht nur Amerikanerinnen und Russinnen und Chinesinnen an Bord hatten, sondern eben auch aus vielen anderen weiteren Nationen, wo man vielleicht auch gar nicht vermuten würde, dass es da Interesse gibt an Polarforschung, zum Beispiel Indien, würde man nicht gleich drauf kommen, aber für die sind die Entwicklungen in der Arktis extrem wichtig, weil deren Monsun hängt davon ab, wie die Wetterentwicklung in der Arktis stattfindet. Mhm. Und da war die Herausforderung aus logistischer Sicht die, dass ein Schiff, das sich im Eis einfrieren lässt und mit dem Eis über den Nordpol driftet, ständig mit Personen und Treibstoff immer wieder zu versorgen. Das war die Herausforderung. Und Polarstern kann zwar 2700 Tonnen Treibstoff bunkern. Wir haben aber dann eben ausgerechnet, dass wir pro Tag, wenn es wirklich kalt ist, irgendwas in der Größenordnung zwischen um die 14 Tonnen oder 15 Tonnen am Tag brauchen werden. Dann kann man ausrechnen, das langt dann ungefähr 180 Tage und ist das Schiff leer und kalt. Das geht natürlich nicht. Also haben wir erstmal viel Augenmerk drauf gelegt, Partner zu finden, die unser Schiff, während es driftet, anfahren können und dann mit Treibstoff versorgen. Das war also eine große Herausforderung. Und damals konnten wir eben noch zurückgreifen auf unsere hervorragenden Partnerschaften mit unseren russischen Kolleginnen. Und ohne die russische Logistik wäre das tatsächlich so nicht möglich gewesen. Und dann ist das Schiff eben regelmäßig versorgt worden. Eine Treibstoffversorgung, das wussten wir von vornherein, die haben wir versucht regelmäßig alle zweieinhalb Monate hinzukriegen, aber die im April, da wussten wir, da ist das Meer ist dann so dick und Polarstern ist so weit in der Nähe des Nordpols, dass wir da mit gar keinem Schiff hinkommen würden, außer mit dem nuklearen Eisbrecher, den wir nicht bekommen haben. Da haben wir dann gesagt, gut, dann bringen wir da keinen Treibstoff, aber wir tauschen das Personal aus, einfach damit die Wissenschaftlerinnen eben auch die Chance haben, dann nach zweieinhalb Monaten ist dann auch wieder gut. Und da wollten wir eben den Austausch über die Luftbrücke machen, haben auch eine Firma gefunden, die mit ihren Düsenjets tatsächlich auf einer präparierten Landebahn auf dem Meereis landen. Können die auch, das machen die auch. In Barneo gibt es so ein Eiscamp, das immer wieder aufgebaut wird, nur ein bisschen teuer. Und da hätten wir die alle ausgeflogen und die neuen reingebracht. Das hat sich dann aber zerschlagen, weil eben dann im März, 18. März 20, hat eben Norwegen seine Grenzen dicht gemacht wegen Corona. Dann konnten wir auch nicht mehr nach Spitzbergen fliegen, dann konnten auch die Jets nicht mehr fliegen. Und da mussten wir uns was Neues überlegen, wie wir jetzt den Austausch der Personen hinkriegen. Das hat dann so ein bisschen gedauert, so ein bisschen hingezogen. Da mussten die Wissenschaftlerinnen etwa 6 Wochen länger an Bord bleiben. Das war auch nicht für alle Personen einfach. Die Herausforderung war, die 8 Personen, für die es wirklich unabweisbar war, dass man sie ausfliegt, für die dann eine Luftbrücke zu bauen, und das in den Zeiten der Pandemie und wo es noch keinen Impfstoff und kein nix gab und eigentlich alle Länder ihre Grenzen dicht gemacht haben, mussten wir welche nach Frankreich, in die USA und hier nach Deutschland zurückbringen und das Ganze über Grönland. Das war wirklich eine Herausforderung. Da haben viele Behörden gewirkt, viele Botschaften, da war ziemlich viel E-Mail und Verkehr und auch Telefonate mitten in der Nacht. Also es war spannend.
Das glaube ich. So rückblickend auf deine gesamte Karriere in Logistik für solche Expeditionen, was war so die größte Herausforderung? War das die größte oder gibt es noch weitere, die dir einfallen, wo du sagst, das war wirklich so ein Grenzfall, das war so ein richtig dicker Brocken?
Naja, Mosaik ist schon ein dicker Brocken, weil wir haben zwar etablierte Verfahren, wie wir das machen mit der Fracht und Polarstern und was wie sind Hafenumschlag und so, das haben wir eigentlich ganz gut im Griff. Aber mit dem, was da alles plötzlich auf uns gewartet hat, als wir mit dem Schiff nach Tromsø kamen, damit haben wir nicht gerechnet. Also, und da ist es eben so, die schiere Zahl. Ne? Also ich sag mal so, alles das, was wir in der Logistik normalerweise beherrschen, das machen wir, weil wir gewisse Routinen haben, die natürlich auch eine gewisse Flexibilität erlauben. Aber die Flexibilität, die Wissenschaftlerinnen da an den Tag gelegt haben, wo die noch mit ankamen die letzten Tage, da hätten wir also das Schiff mindestens 3-mal voll beladen können. Das musste dann noch neu sortiert werden und insgesamt auch die gesamte Logistik mit all den Dingen, die da gebraucht haben, das war schon wirklich eine Herausforderung. Ich denke schon, dass das die schwierigste Expedition war, die wir im Team gemeinsam, also mit im Team meine ich jetzt alle am AW auch mitbewältigt haben. Weil dazu gehört ja auch, dass man die Sachen nicht nur misst, sondern eben auch aufzeichnet. Da brauchst du spezielle Systeme für die Aufzeichnung von Daten. Um mal ein Beispiel zu geben, wenn man ein Loch ins Eis macht, um die Wasserprobe zu beproben, dann kann man aufschreiben, dass man eben das an der Stelle tut, an der Koordinate von diesem Loch. Wenn jetzt aber dieses Loch zusammen mit der Scholle und dem Schiff driftet, dann driftet ja auch die Koordinate weg. Aber eigentlich ist man immer im gleichen Loch. Aber die Wassermasse ist eine andere. Und auch das ganze System dreht sich. Da wurde ziemlich viel überlegt, wie man da ein Koordinatensystem entwickelt, aber eben auch sonst ein Erfassungssystem, was wirklich sicherstellt, dass man von jeder Probe zu jeder Zeit weiß, wie sie genommen wurde und wie man sie adressieren kann und wie man sie dann auch wiederfindet in dem Wust. Das sind ein paar 130 Terabyte an Daten, die dann auch noch verarbeitet werden mussten und dann wieder verteilt wurden auf alle Wissenschaftlerinnen, die eben mit beteiligt waren.
Du hast eben schon mal kurz dein Team erwähnt, das Logistikteam selber, das mit dir arbeitet. Was sind das für Leute und wie lange sind die schon dabei? Was ist das Expertise? Sind das Leute, die auch aus der Logistik kommen oder sind das eher wissenschaftliche Hintergründe oder ist es eine Mischung?
Ja, das sind welche, die sind schon so lange dabei wie ich, aber es kommen auch immer wieder neue Personen hinzu. Manche haben das Logistikgeschäft richtig gelernt, wieder andere kommen aus dem Bereich Zoll. Wir haben auch aktuell gerade 2 Mediziner bei uns im Team. Expeditionsmedizin ist schon ein ganz herausragendes Thema. Auch die ganzen Vorsorgeuntersuchungen, die wir machen mit den Überwinterinnen, das ist natürlich völlig klar, wenn man so isoliert lebt, dann muss man vorher sicherstellen, dass die Leute möglichst nicht krank werden während der Zeit. Da gibt es sehr exzessive Untersuchungen, möchte ich mal sagen. Dann haben wir noch einen ehemaligen Kapitän. Dann haben wir noch Leute, die sich besonders gut mit der IT-Infrastruktur auskennen, aber eben auch Wissenschaftlerinnen, die auch wieder wissen, wie dieses Gerät, Instrumentarium, das wir zur Verfügung stellen, wie die Wissenschaftlerinnen das einsetzen können wollen, damit man gut sprechfähig ist. Und deswegen der Leiter der Logistik, also bisher waren es immer nur Leiter im AW, auch immer ein Wissenschaftler einfach, damit die Nähe da zur Wissenschaft da man die gleiche Sprache spricht.
Macht vollkommen Sinn. Uwe, wenn du mal einen Blick nach vorne wagen willst, so die nächsten 10, 20 Jahre, die auf euch zukommen dort. Was glaubst du, was sind grundlegende Dinge, die sich ändern werden? Jetzt mal fürs AWI ins Allgemeine, aber vielleicht auch Herausforderungen für die Logistik, die irgendwie neu sein werden in den nächsten Jahren? Oder glaubst du, dass alles so nach eigentlich so weitergeht, wie es in der Vergangenheit war?
Naja, ich glaube jetzt ganz aktuell, was uns alle anlangt, das ist ja nichts Neues jetzt, wenn man die Zeitung liest, sind die finanziellen Herausforderungen, vor denen auch unser Staat insgesamt steht. Also es wird sicher nicht einfacher werden, diese Expeditionen weiter so zu betreiben auf dem Niveau, bei den jetzt davon galoppierenden Preisen. Kein Mensch weiß, wie das weitergeht.
Ihr finanziert euch zu 100% aus öffentlichen Mitteln, also der
Bund aus öffentlichen
90%,
Mitteln, ja.
Ja, Bund
ja, 90,
und Länder
90% ein bisschen beteiligt. BMBF und 10% kommt über die Länder,
über die Sitzländer. Also Steuergelder.
Steuergelder, ja. Wir können uns nicht beklagen, wir werden sehr gut unterstützt, aber es ist natürlich, das kann man sicher ausrechnen, das wird jetzt schon schwieriger. Also kein öffentliches Budget kann das aushalten, dass der Treibstoffpreis in den letzten paar Monaten um 40% gestiegen ist. Also statt 800 Euro pro Tonne Schiffsdiesel, und wir fahren Diesel und nicht Schweröl, mit Polarstern zahlen wir jetzt 1200 im Schnitt an den verschiedenen Häfen. Also das kann kein Budget aushalten auf die Schnelle hier von öffentlichen Kassen. Da müssen wir umsteuern, das ist das eine. Das andere ist natürlich die Problematik, dass wir alle CO2-neutral arbeiten können wollen. Wir wollen ja nicht nur das Klima erforschen, wir wollen es ja auch nicht nur, also wir wollen es ja auch nicht zusätzlich belasten. Also sind wir dabei, eben sowas wie Windkraftanlagen auszubauen. Wir hatten immer schon auch Windkraft an Neumayer, aber da wollen wir jetzt tatsächlich einen großen technologischen Schritt nach vorne machen mit wartungsarmen, guten Windkraftanlagen, die dann einfach die Treibstoffmenge, die wir nach Neumayer bringen, minimieren. Dann natürlich nutzen wir Photovoltaik. Wenn das Nachfolgeschiff der Uthörn, was derzeit auf der Fassmerwerft gebaut wird, wenn das fertig ist im Oktober, dann werden wir das erste methanolbetriebene Schiff haben in Deutschland. Das wird auch das erste methanolbetriebene Forschungsschiff sein. Und wenn es dann irgendwann mal Biomethanol gibt, dann fahren wir tatsächlich auch CO2-neutral. Das ist auch eine Herausforderung, die haben wir eben gemeinsam mit der gesamten Gesellschaft, dass wir eben all unseren Betrieb auf möglichst CO2-neutral umstellen. Die Herausforderungen, die wir in der Wissenschaft haben, da kam ich jetzt noch gar nicht dazu, ist, dass wir noch viel mehr verstehen müssen, an welchen Stellen, außer bei der Temperatur, wie das System Erde noch verdrehen. Also bei der Temperatur ist es einfach, da kann ich auf den Thermometer gucken. Aber welche Prozesse wir jetzt unabänderlich verändern, indem wir eben die Ozeane erheizen, dass wir die Ozeane versauern, dass wir alles Mögliche machen. Das ändert das gesamte Leben an der Küste. Also Küstenforschung wird sehr viel mehr noch viel breiteren Raum einnehmen in Zukunft bei uns. Aber eben auch die Tiefseeforschung. Ganze Bereiche des tiefen Ozeans sind überhaupt nicht erforscht. Wir wissen gar nicht, was da ist und unter welchen Bedingungen das leben kann oder nicht leben kann und was dann wieder welchen Einfluss nimmt, das wissen wir alles noch gar nicht. Zum Teil ist der Mond besser erforscht als die Tiefsee.
Ja, vielleicht abschließend die letzte Frage, ganz persönlicher Blick nochmal auf das Thema Klimawandel. Glaubst du, dass wir da in absehbarer Zeit die Kurve kriegen? Bist du eher ein Optimist oder wie schätzt du die Lage ein? Wie schätzt du unsere Fähigkeit ein, da rechtzeitig einzulenken und gegenzusteuern?
Ich möchte noch eins sagen zu dem vorangehenden Punkt, die nächsten 10 Jahre. Wir hoffen natürlich, dass wir möglichst weit vor Ablauf von 10 Jahren, also ich hoffe in 5 Jahren, das nächste Polarforschungsschiff, die Polarstern 2, in Betrieb nehmen können. Der Teilnehmerwettbewerb ist jetzt gestartet und wir werden...
Eins ist in die Jahre gekommen, ist auch schon eine Weile alt. Wie alt ist die jetzt?
Erste? Polarstern wird jetzt im Dezember 40 Jahre alt.
40 Jahre?
Wir haben sie sehr gut gepflegt. Sie hat auch sowas mit Mosaik noch überstanden. Danach musste sie schon nochmal deutlich gut gewartet werden für einen hohen Betrag. Aber in 2027 wäre es schon gut, wenn wir dann das neue Schiff tatsächlich zur Verfügung hätten. Da sind wir dran. Also das ist sozusagen aus rein logistischer Sicht ist das so worauf ich mich am meisten freue. So, nochmal zum Klima. Wenn wir tatsächlich jetzt das alle miteinander schaffen, dass wir ganz neu darüber nachdenken, wie wir Energie erzeugen und wie wir Energie verbrauchen, dann kann man das noch hinkriegen. Ob wir das 1,5-Grad-Ziel hinkriegen, da bin ich skeptisch. Aber wir müssen dazu wirklich massiv massiv darüber nachdenken, wie wir unsere Logistikketten aufrechterhalten im weltweiten Handel, wie wir alle miteinander produzieren, Handel treiben. Da muss man schon wirklich tiefgreifend rangehen. Also ich glaube an die Kreativität der Menschen, aber jetzt müsste es schon wirklich gut gesetzte Planken geben, damit man weiß, so in dem Bereich, da müssen wir uns jetzt hinentwickeln. Und das muss dann auch passieren. Also nochmal, so wie die letzten Jahre, kann es nicht weitergehen.
So viel steht fest. Ja, Uwe, tolles Schlusswort. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich lasse auf jeden Fall einen Link in der Shownote zu dieser ARD-Dokumentation Expedition Arktis. Du hast sie gesehen, vermutlich. Ist sie zu empfehlen?
Ja, ist nicht so gut gelungen? Fälle. Doch, okay. Das ist hervorragend gemacht.
Bist du eigentlich dabei? Bist du zu sehen? Sagst du was zum Thema Logistik, oder?
Nee, ich habe keinen
Haben Sie dich nicht gefragt?
Ich bin nicht so scharf auf sowas, ehrlich gesagt.
Ja, dafür bist du auch im Podcast. Da hast du viel mehr von. Sehr schön. Uwe, vielen Dank nochmal, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal. Danke dir.
Bis dann, tschüss.
So, das war der BVL-Podcast mit Dr. Uwe Nixdorf vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die Welt der Expeditionslogistik hat euch gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Ich sage tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.